gibt es jemand unter uns, der Elia heißt? Der könnte mal kurz seine Hand heben. Elia, gibt es sowas im Erzgebirge? Elia? Aber nicht hier. Okay, gut. Schade. Ist aber nicht schlimm. Also, das muss ich jetzt nicht schlecht fühlen. Ich habe heute Namenstag. Das hat mir heute ein wunderbares Mittagessen eingebracht. Ich wurde heute, weil heute Martinstag ist und ich Martin heiße, zu Martins Gansessen eingeladen. Ist das cool? Also ich, ja, also das war richtig stark. Es hat mir gut getan, weil das ist von Leuten gekommen, die tun sich sonst gar nicht so leicht damit, Herzlichkeit auszudrücken und einfach so mal, also auf so dieser Ebene, die man nicht mit Worten ausdrücken kann, einfach zu transportieren, du bist mir wertvoll. Das hat heute mein Herz sehr erreicht. Ich habe deshalb nach dem Elia gefragt, weil der Name Elia hat eine wunderbare Bedeutung. Also Elia ist hebräisch, Elia ist, also ist sozusagen die Mutter aller Propheten, also das ist der Prophet schlechthin. Wenn Juden über Gottes Wort reden, dann teilen die immer ein in die Tora und die Propheten, in Mose und Elia. Also Elia ist der Prophet schlechthin und der Name von Elia heißt Jahwe ist Gott. El ist Gott auf Hebräisch und Jah ist die Kurzform für Jahwe. Jahwe ist Gott. Es gibt nur einen und das ist Jahwe und dieser Name ist für den Elia Programm. Und für die unter euch, die schon mal so ein bisschen gelesen haben, ihr wisst, der Elia, das ist eine ziemlich straffe Persönlichkeit gewesen. Da sind etliche Wunder passiert. Und das ist auch nötig gewesen, weil der Elia in einer Zeit gelebt hat, die ist unserer gar nicht so unähnlich. Es hat sich kein Mensch für Gott interessiert. Und dann, die Sache spitzt sich zu. Die Sache hat auch eine politische Komponente, das ist auch wie heute. Und die spitzt sich zu, Elia lädt also dann diese ganzen Baals-Propheten auf den Karmel ein. Das ist dieses Gebirge, was in der Nähe von Haifa ist, oder eigentlich so ein Gebirgszug. Das ist eher so wie das Erzgebirge, muss man sich das vorstellen, bloß ein bisschen kleiner. Und dann kommt es zu dem, was in manchen Bibeln überschrieben ist, mit dem Gottesurteil auf dem Karmel. So, das ist der Elia. Und dann ist irgendwann die Zeit von Elia zu Ende. Und Elia bekommt den Auftrag, sich um seine Nachfolger zu kümmern und seine Nachfolger zu berufen. Und das machte man als Prophet dergestalt, dass man seine Jacke nahm und dann ging man durchs Land und wenn der Herr gesprochen hat, hat man diese Jacke gezogen und zack. Du wärst jetzt also mein Nachfolger in dem Sinne, aber. So, also den Mantel drauf und das war das Zeichen, du bist dran. Und das traf Elisa. Und dann ist der Elisa hinter dem Elia hergegangen und hat mit dem Zeit verbracht, hat mit dem rumgehangen und hat gelernt, was es heißt, ein Prophet zu sein. Und dann kommt der Tag, und deswegen erzähle ich das, wo der Elia von Gott gesagt bekommt, Elia, jetzt geht's nach Hause. Dein Lauf ist beendet auf dieser Welt. Ach, und ich weiß ja nicht, was ihr fühlen würdet an so einem Tag. Wir gehen alle auf den Tag zu. Statistisch der eine früher oder der andere später, ganz genau wissen wir das nicht. Was wird der Elia in seinem Herzen gedacht haben? Er wollte alleine sein in diesem Augenblick. Er versucht, den Elisa loszuwerden. Und es ist witzig, ihr müsst es wirklich nachlesen. Der Elisa, der ist wirklich wie Brittstift. Den kriegst du nicht los. Und der tappelt immer hinter dem her. Und das Letzte, was denn Elia macht, ist, dass er mit Elisa an den Jordan geht. Und zwar an eine Stelle, wo schon ganz viele Leute gewesen sind. Mal kurz, wer ist von euch schon mal in Israel gewesen? Hand hoch. Wow! Ey, das ist ja mindestens ein Viertel, das ist ja der Hammer. Ah, das ist so gut. Alle anderen, die ihr noch nicht in Israel wart, ihr müsst zwei Dinge tun. Erstens, am 18. nach Großhartmannsdorf zum Johannes Gerloff gehen. Ich meine das ernst. Ich weiß nicht, ob das im Nachbartal ist und ob man dann nicht hingeht im Erzgebirge oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne? Aber der Johannes hat so ein gutes Wort und ihr lernt dabei so viel über eure Geschwister, Gottes Volk Israel. Das ist deine Familie. du bist dort eingepflanzt in dieses Volk. Und wenn du keinen Plan hast von Israel, dann ist das so, als ob du einen Bruder hast, den du nicht kennst. Verstehst du, das geht nicht. Johannes Gerloff, 18. Und wenn ihr das hinter euch gebracht habt, dann nach Israel fahren. Könnt auch fliegen, ist auch okay. So, und wenn ihr dort in Israel seid, dann gibt es eine Stelle, wo alle früher oder später landen, das ist die Taufstelle am Jordan. Wer hat die schon mal gesehen von den Israel-Leuten hier? Genau, Kasa al-Yahud heißt die. Das ist eine Stelle, wo ganz viel passiert ist. Jesus wurde getauft, das Volk Israel zog an dieser Stelle ins gelobte Land ein. Und Elia trat mit Elisa an diese Stelle. Und der Elia tritt an den Jordan und dann sagt der Jordan, spalte dich. Und dann laufen die durch. Der Jordan war damals nicht so ein Rinnsal. Also das jetzt heute würde vielleicht vermutlich selbst ich den Jordan spalten, so wenig Wasser wie da ist. Das ist ein bisschen wie der Dorfbach, aber das war damals nicht so. So, der Jordan teilt sich, die gehen durch. Elia wird mit einem feurigen Wagen in den Himmel aufgehoben. Absolutes Spektakulum. Und Elisa bekommt von Elia gesagt, wenn du das sehen darfst, wie mich Gott nach Hause nimmt, dann ist mein Geist und meine Kraft, also das, was Gott mir gegeben hat als Auftrag und Salbung, auch auf dir. Und das hat er Elisa gesehen. Und jetzt geht der Elisa zurück zum Jordan und, surprise, surprise, das Wasser plätschert. Ja, nichts mit, also der Pfad war weg, das Wasser fließt. Und jetzt macht der Elisa etwas. Und, da, und euer Beginn, ihr habt heute mit einem, der hat mich daran erinnert, der hat mit einem wunderbaren Lied heute angefangen, dieses Wach auf meine Seele. Das ist ein Hammer-Song. Und dann kommt da hinten in dieser Bridge, da kommt eine Stelle, die hat mich zusammenzucken lassen. Da haben wir alle munter gesungen, erhebe dich, Herr. Erhebe dich, Herr. Ich denke, hallo, wer sind wir denn? Wer sind wir denn, dass wir Gott sagen, erhebe dich? Wir erheben uns, wenn Gott den Raum betritt. Oder vermutlich fallen wir auf unser Angesicht, wenn wir das realisieren, dass Gott den Raum betritt, oder wir knien. Aber wir geben doch Gott keine Befehle. Erhebe dich, Herr. Hallo? Wisst ihr, was der Elisa sagt, als er an den Jordan tritt? Der nimmt den Mantel so in die rechte Hand, dann holt er richtig aus nach hinten, schlägt mit dem Mantel auf den Jordan und sagt, wo ist nun der Herr? Als ich den Satz in der Bibel gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch eine Frechheit. Das ist, versteht ihr mich? Wir reden über Gott, das hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Gott ist nicht deinesgleichen und meinesgleichen. Ja, Gott ist unser lieber Vater und mein lieber Vater und Jesus ist alles in meinem Leben und mein bester Freund. Und ja, aber wir geben doch Gott keine Befehle. Ich lade dich ein, ich löse das nicht auf, ich lade dich ein, dass du nachforschst in deiner Bibel, wo dieser Satz noch weiter steht. Es gibt 6 Stellen in Gottes Wort im Alten Testament, wo dieser Satz steht, wo ist nun der Herr? Das kriegt man ja raus mit dem Internet. Da muss man noch nicht mal sich eine Konkordanz kaufen, das ist ja alles wunderbar einfach geworden. Wo ist nun der Herr? Google, prim, 6 Stellen. Lest die nach. Dieses Ding, und deswegen erzähle ich das, das führt uns hinein über das, wo ich heute Abend mit dir sprechen möchte. Nämlich das eine ist über Vertrauen zu Gott. Und das andere ist, Gott so gut zu kennen, dass du weißt, wie du mit ihm sprechen kannst. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann ist es wichtig, dass du seinen Namen kennst. Die Bibel ist voll davon. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. ich hab's nicht gezählt, aber 100 reichen nicht. 100 Namen Gottes. Und jeder dieser Namen drückt einen Aspekt seines Charakters aus, seiner Persönlichkeit. Das ist ein ungewohnter Gedanke für uns. Ich heiße Martin. Meine Eltern haben mir diesen Namen gegeben, weil er ihnen gefallen hat. Ich habe später nachgeguckt, was das heißt. Das heißt also der Kriegerische. Und das kommt von Mars. Das hat also, keine Ahnung, okkulten Hintergrund oder was auch immer. Oder also auf alle Fälle irgendwie griechische Götterwelt. Also jetzt nichts, wo man stolz drauf sein muss. Wir leben in einer Kultur, wo Namen so zustande kommen. Und deswegen gucken wir in die Bibel und da lesen wir einen Namen einer Person und wir verpassen das Beste, weil wir nicht verstanden haben, was Gottes Volk verstanden hat. Nämlich, dass ein Name immer ein Label für den Charakter und für die Bestimmung eines Menschen ist. Kleines Beispiel zur Illustration. Wer von euch hat von Paulus schon mal was gehört? Ja, was habt ihr von ihm? Nein. Okay, ihr wisst, Paulus hat noch einen anderen Namen. Wisst ihr, wie der heißt? Saulus. Warum heißt Paulus Saulus? Weiß das jemand? Also Saulus heißt eigentlich auf Hebräisch Shaul. Das heißt nur deshalb Saulus, weil die Leute damals, als die Bibel gelesen worden ist, zur Zeit von Jesus, haben die sich mit Hebräisch schwer getan, insbesondere die Griechisch Sprechenden. Die konnten Shaul nicht aussprechen. Die haben sich damit so schwer getan wie ich mit Russisch. Und deswegen haben die Geschwister damals das alle ins Griechische übersetzt und haben die Namen so übertragen, dass jeder das aussprechen konnte. So wird aus Shaul Saulus. Welchen anderen Shaul oder Saulus kennt ihr noch in Gottes Wort? Den König, genau so ist es. Shaul heißt begehren, danach fragen, haben wollen. Jetzt stell dir mal vor, der Shaul, der dann später König geworden ist, ist ein kleines Baby. Und die Eltern überlegen, wie die den nennen. Und dann sagen die, wir haben uns so gefreut auf dich, das ist so cool, dass es dich gibt. Und unser ganzes Herz hat auf dich gewartet. Wir nennen dich einfach, unser ganzes Herz hat auf dich gewartet, Shaul. Und jeder, und das ist in Israel heute noch so, jeder, der den getroffen hat, weiß das. Das ist Shaul. Die Eltern haben sich gefreut. Verstehst du? Und dann wird der König und Gott gefällt das nicht. Gott will nicht, dass es einen menschlichen König in Israel gibt, weil Israel hat schon einen König, nämlich den Herrn selber. Aber die ningeln dem Samuel die Ohren voll. Gib uns einen König wie alle anderen auch. Israel wollte nie ein besonderes Volk sein. Die wollen immer sein wie alle anderen auch. So, und irgendwann sagt Gott, ja komm, mach doch. Und dann wird der Shaul König. Und plötzlich hat dieser Name einen ganz anderen Klang. Es ist der König geworden, den das Volk begehrt hat. Und der König ist, Gott selbst wird abgelehnt. 1000 Jahre später kommt ein neues kleines Baby auf die Welt in Tarsis, das ist nördlich von Israel, außerhalb des Landes. Und die Eltern gehören zum Stamm Benjamin. Und jetzt grasen die in der Familiengeschichte nach, weil die haben mit ihrem Jungen Großes vor. Die haben das Gefühl, unser Kind, das wird mal jemand. Also grasen die in der Familiengeschichte nach und dann gucken die nach dem größten Namen, den die im Stamme Benjamin finden. Und das ist der König Saul. Der kommt auch aus dem Stamme Benjamin. Und dann nennen die ihr Kind Benjamin, ihr Kind Shaul. Und verstehst du, die Eltern geben dem mit, du wirst so jemand wie der König, so, du wirst ein ganz Großer. Und dann exportieren die den extra nach Jerusalem, in die Schule. Dann ist da ein Pharisäer, lest das nach im Philipperbrief, im Kapitel 3. Er wird da extra trainiert, der ist bei dem bekanntesten und besten Tora-Lehrer in die Schule gegangen, den das Volk Israel jemals hatte, von Jesus ausgenommen. Soll ein ganz Großer werden. Und dann wisst ihr, der Shaul verfolgt die Christen. Und dann kommt es zu einer Umkehr in seinem Leben. Und dann wird, so sagt es das Sprichwort, aus dem Saulus ein Paulus. Das ist völliger Unsinn, das steht nicht in der Bibel. Er bekommt aber einen Beinamen, Paulus, den gibt er sich selbst. Und mit diesem Beinamen radiert er alles aus, was seine Eltern sich gedacht haben. Paulus heißt der Kleine. Verstehst du, da gibt sich einen neuen Namen, Gegenprogramm, der sagt, das ist alles Dreck. Ich erachte es für Dreck. Dieses ganze Lehren, Studieren, groß sein wollen, besser sein wollen als anderes, alles Mist, was aus meinem Menschenherzen hervorkommt, ist Unsinn. Was der Herr tut, das ist groß. Und ich möchte möglichst gar nicht zu sehen sein. Es reicht, dass der Herr zu sehen ist. Und das drückt er mit seinem Namen aus. So, also wenn du die Bibel liest und wenn wir über Gottes Namen reden, verstehst du, das ist der Background. Ein Name sagt dir, wer jemand ist. Es ist unerlässlich, dass du weißt, wer Gott ist. Es ist deshalb so unerlässlich, weil es im Leben im Wesentlichen um eine Sache geht, um Vertrauen. Um Vertrauen. Und Vertrauen, ich sage das gleich, ist unser Ding als Menschen nicht. Vertrauen birgt Risiko in sich. Und deswegen scheuen wir davor zurück, richtig? Seit Adam und Eva steckst du in einem Dilemma, stecken wir alle in demselben Dilemma, nämlich dass wir so weit weg sind von zu Hause und von Gott, dass wir immer, wenn es um ihn geht, Angst haben, weil es zu riskant scheint. Wir kennen ihn zu wenig. Und deswegen sind wir sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, einen Vertrauensschritt zu tun. Und ich will auch sagen, ihr Lieben, ich will das auch sagen für die in diesem Raum, die irgendwie heute Abend hierher geraten sind und keine Nachfolger von Jesus sind. Ich will das ausdrücklich sagen, mit Jesus zu leben ist eine riskante Sache. Das ist riskant. Das ist kein sicheres Ding. Nebenbei, ohne ihn zu leben, ist auch ausgesprochen riskant. Du bist darauf angewiesen, will ich sagen, zu entscheiden, ob du diesem Gott, von dem du weit weg bist, den du nie von Angesicht zu Angesicht gesehen hast, ob du ihm vertrauen kannst oder eben nicht. Und weil das gefährlich ist und weil es buchstäblich um dein Leben geht, musst du wissen, wer er ist. Und deswegen will ich heute Abend über diese beiden Dinge sprechen. Erstens über Vertrauen und zweitens darüber, wer Gott ist. Ich fange mit dem unangenehmen Teil an, nämlich damit, was Vertrauen ist. Es dauert nicht lange, es tut ein bisschen weh, danach wird es wieder besser. Bei Gott geht es immer ums Vertrauen, habe ich gesagt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, auf dem man sehen kann, was Vertrauen ist. Ihr erkennt auf diesem Bild unschwer euch. Und auf dem Bild ist auch Gott drauf. Ihr könnt das auf euch wirken lassen, während ich erzähle. Vertrauen ist das, was man eine Kategorie nennt, die dein Verhältnis zu Gott beschreibt. Also Vertrauen ist ein Begriff, das umschreibt, wie es um dein Miteinander zwischen dir und dem Herrn bestimmt ist. Mein Verhältnis zu Gott war viele Jahre lang das blanke Gegenteil davon, nämlich Misstrauen. Ich hatte für mich so innerlich den Eindruck, bei Gott weißt du nicht genau, worum es geht. Ich habe ziemlich schnell verstanden, dass Gott jemand ist, der wirklich Macht und Einfluss hat in diesem Universum. Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe unsinnigerweise mit Jesaja angefangen. Das ist nicht die beste Idee. Aber ich habe jedenfalls, also so viel habe ich verstanden, dass, dass Gott wirklich, also mit Gott, das ist eine heiße Sache. Und ich habe mir gesagt, Vorsicht, 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 Vorsicht. Fehlendes Vertrauen beschreibt auch in der Beziehung, nicht wahr? Vertrauen ist etwas, was entstehen muss. Vertrauen ist etwas, was wachsen muss. Wenn du bisher geglaubt hast, dass Vertrauen etwas ist, was der Heilige Geist einfach plupp in dein Herzen fallen lässt, dann ist das jetzt die erste Enttäuschung. Das ist nicht so. Vertrauen ist nicht einfach da. Vertrauen ist nicht zuerst ein Geschenk, sondern Vertrauen ist eine aktive Handlung, und zwar von dir. Vertrauen ist der Wille, dass du dich verletzlich zeigst. Vertrauen entsteht erst, wenn du dich in Abhängigkeit von Gott begibst, in eine Situation hinein, in der du mehr verlieren kannst, als du gewinnen kannst. Und damit Vertrauen entsteht, braucht es von dir eine Handlung, die Gott gegenüber dokumentiert, dass du bereit bist, dieses Risiko einzugehen. Und damit du das überhaupt machst, diesen Schritt, braucht es eine positive Erwartung von Gott. Verstanden? Beispiel. Als meine Frau noch nicht meine Frau war, war ich mit ihr zu einer Rüstzeit. Wer noch keine Freundin hat oder keinen Freund, ihr müsst mit den beiden zur Rüstzeit fahren. Das ist die beste Gelegenheit, coole Leute kennenzulernen. Man muss nicht alleine bleiben. Also der Markt Jesus Nachfolger hat viele gute Aspekte. So, also als meine Frau noch nicht meine Frau war und wir zu dieser Rüstzeit waren, waren 10 Tage, am 2. Tag habe ich verstanden, sie. Dann habe ich das gemacht, was alle Jungs machen, man hält sich dann so ein bisschen in der Nähe der Geliebten auf oder ne, man versucht dann so ein bisschen so beim Kanufahren in einem Boot zu sitzen und all solche Sachen und beim Essen daneben und naja gut. So, jetzt verging die Zeit. Und der letzte Tag rückte näher und ich wusste, ich muss den Mund aufmachen und ich muss etwas sagen. Irgendwie etwas wie, möchtest du mich wieder treffen? Oder ich empfinde mehr für dich? Oder, oh. Du windest dich hin und her und du sonnst dich in dieser Ungewissheit, weil solange du den Mund zuhältst, kannst du davon träumen, dass es ein wunderbares Ende gibt. Aber sobald du den Mund aufmachst, kann es sein, sie sagt nein. Und dann ist der Traum vorbei. Und so ist es auch mit Gott. So bildet sich Vertrauen, so und nicht anders, nur im Wagnis. Nur unter Unsicherheit. Und ich weiß, das willst du vermeiden. Aber es braucht von dir dieses sich verletzlich machen, sich in Abhängigkeit begeben. Sonst machst du keine Erfahrung mit dem Herrn. Wir sind von Haus aus gerne stark, vor allen Dingen wir Männer. Wir Menschen lieben es nicht, schwach zu sein. Aber ohne diese Abhängigkeitserfahrung gibt es keine Liebesbeziehung mit niemand und auch nicht mit Gott. Und ohne dieses sich abhängig machen und dieses sich schwach zeigen, sich dieses verletzlich zeigen, erlebst du nichts von all dem Wunderbaren und Schönen, was es nur in einer Beziehung mit Jesus gibt. Verstehst du, ich weiß nicht, was dir andere über Jesus erzählt haben, aber das ist ganz schön herausfordernd, oder? Jetzt wird es besser, weil Gott weiß das ja. Gott hat sich das ja ausgedacht. Und damit wir überhaupt eine Chance haben in diesen Dingen und damit wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen, will Gott, dass du ihn kennenlernst. Als ich Gott kennenlernen wollte und sollte. Da bin ich so 16, 17 gewesen. Und ich habe irgendwann verstanden, es geht um eine Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss irgendwo Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dass er erstens mein Retter sein soll. Da habe ich gedacht, okay, ja, das ist nicht verkehrt. Also wenn man was Gutes kriegen kann, ist jetzt blöd, das nicht zu nehmen, oder? Und dann habe ich aber gehört von den anderen da so in dem Jugendkreis und so, dass es auch darum geht, dass der Herr der Herr deines Lebens ist. Das heißt, er bestimmt und nicht du. Und das wollte ich nicht. Es war in der Zeit, da war ich froh, dass ich meine Herren alle loswerde. Also die Schule war fast zu Ende. Und ich wollte gerne zu Hause ausziehen, nicht weil es so furchtbar war, aber sondern weil ich einfach gerne auf eigenen Füßen stehen wollte. Und irgendwie hat mir in diesen ganzen Sachen hat mir Gott überhaupt nicht reingepasst. Ich wollte die Herren meines Lebens alle loswerden und endlich selber durchstarten. Und dann kommt ein neuer Herr und sagt, und übrigens ich. Und ich weiß, dass meine Vorstellung über Gott ist gewesen, damals ist jetzt kein Witz, meine Vorstellung ist gewesen, dass an dem Tag, wo ich die Hand hebe und sage, okay Gott, lass es uns probieren, nimmt Gott mich und macht mit mir das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und das war damals zu DDR-Zeiten, mich nach Russland in die Mission zu schicken. Das ist kein Witz, ich weiß nicht, wie ich auf diesen idiotischen Gedanken gekommen bin. Aber das war meine Vorstellung, so ist Gott. Ich bin misstrauisch gewesen, weil ich seinen Charakter nicht kannte. Und gegen dieses Misstrauen in seinen Charakter und seinen Namen nicht zu kennen, gibt es ein wirksames Mittel. Und das heißt Gott kennenlernen, das heißt Bibel lesen. Jeden Morgen. Ich weiß nicht, ob du das machst. Beginnst du so deinen Tag? Hast du Zeit an deinem Tag, dich mit Gott zu treffen? Ich habe den Eindruck, das ist der schlimmste Krebsschaden in unserem Volk und auch in unserer Christenheit, dass wir keine Lust und keine Zeit haben, uns mit Gott zu treffen, obwohl wir so gerne mit ihm etwas erleben wollen. Ein Teil dessen, was wir tun, ist Gebet. Meine Frau und ich sind gemeinsam in einem Dienst und ein Teil unseres Tages gehört Gott. Da sind wir nicht zu sprechen, da sind wir für ihn da. Wir glauben, dass sich Gott darüber freut, dass es jemanden Wilke Haslau gibt, der sich Zeit für ihn nimmt. Nebenbei werden wir auch reich beschenkt in dieser Zeit, aber darum geht es nicht. Aber man muss nicht in so einem Dienst sein, damit das richtig ist. Und also nimmst du dir Zeit, lernst du Gott kennen, studierst du sein Wort, liest du das Alte Testament. Ich habe letzte Woche jemanden getroffen, 57 Jahre, seit 57 Jahren Christ, hätte ich fast gesagt. Also schon das ganze Leben lang. Fromme Leute. Und er sagt mir, oh, ich kann das Alte Testament nicht lesen, ich verstehe das einfach nicht, ich komme da nicht ran. Und ich habe gesagt, au, oh, was hast du gemacht 57 Jahre lang? Wieso sagt dir das nichts? Warum hast du dich so ferngehalten von seinem Wort? Lerne deinen Gott kennen. Wenn du deinen Gott kennenlernst, begegnest du seinen Namen. Zwei Namen habe ich mitgebracht. Und über die möchte ich sprechen. Der erste Name ist El Shaddai. Der Gott, der in allem genug ist. Da ist Abraham, auch ein bekannter Name. Er hat von Gott ein Versprechen bekommen, dass er der Vater eines unzählbar großen Volkes wird. 1. Mose 12, kannst du nachlesen. Und jetzt muss der Abraham Vertrauen üben, kannst du auch nachlesen. Der ist alt und seine Frau ist genauso alt, die Sarah. Und um ein Volk zu werden, müsste man ja wenigstens mit einem Kind anfangen, nicht wahr? Und die probieren und nichts passiert. Sagen wir alle Überraschung in dem Alter. Und als ewig nichts passiert, helfen die beiden ein bisschen nach. Hagar heißt die Alternative, jung, gut aussehend, ägyptische Sklavin von Sarah. Und mit der Hagar soll das jetzt gerichtet werden, dass Gottes Versprechen, aus dir mache ich ein großes Volk, Abraham, in die Welt kommt. kommt es so bekannt vor. Da hat Gott etwas gesagt auf deinem Leben oder auf meinem Leben. Und dann schlottern uns die Knie und wir suchen nach den Alternativen. Ein Punkt in meinem Leben, wo ich regelmäßig mit den Knien schlottere, ist das Stichwort Versorgung. Das hat was mit meinem Misstrauen zu tun und damit zu tun, wie ich groß geworden bin. Das ist jetzt zu lang, um das auszuführen, aber das könnt ihr euch merken. Angst, dass Gott mich hängen lässt. Bevor wir das gemacht haben, was wir heute machen, haben wir in einem christlichen Werk gearbeitet, haben Leuten von Jesus erzählt und ich durfte das leiten. Und wenn man etwas leitet, hat man Verantwortung für Geld. Und das waren mehrere Mitarbeiter, es ging also auch um größere Summen. Und wenn man ein ordentlicher Haushalter ist, kennt man auch die Zahlen und innerlich in mir ist der Druck gestiegen. Ich wusste, wir geben mehr aus, als wir einnehmen und es muss etwas passieren. Aber Gott hatte doch gesagt, dass er uns versorgt. Auch mir ganz persönlich hat Gott das gesagt. Ich versorge dich, Martin, kümmere dich um meine Sachen, ich kümmere mich um deine. Und dann erschien meine Hagar, die erschien in Form einer Stiftung. Das ist eine wunderbare Erfindung in Deutschland. Da gibt es also Leute, die geben ihr Geld in eine Stiftung und sagen, für bestimmte Zwecke kannst du mein Geld haben. Und sowas tauchte auf. Und dann habe ich einen Antrag geschrieben, wie man das so schön macht, ausgefüllt, wer wir sind und so weiter. Und dann muss da drinnen stehen, was macht man alles. Und es ist natürlich, wenn man das Geld haben will, hilfreich, wenn man genau das macht, was auch die Stiftung sozusagen fördert. Sonst sagt die Stiftung, das ist schön, was ihr macht, aber passt nicht zu uns, tut mir leid. Und jetzt saß ich da und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diesen Antrag geschrieben habe und wie ich angefangen habe, ein bisschen zu biegen und da ein bisschen weniger von Jesus zu sprechen und ein bisschen mehr rauszustellen, dass wir doch auch Menschen helfen, dass sie irgendwie ein sinnvolles Leben führen. Und er kennt diese Sprache, die gut klingt in unserer Gesellschaft. Und naja, natürlich stimmt das auch. Wenn jemand zu Jesus kommt, wird es auch im Leben besser. Amen dazu, so ist es. Und dann bin ich so mörderisch auf die Fresse geflogen damit. Und ich musste damals zu meinem Vorstand gehen und sagen, ihr lieben Freunde, ich habe euch in die Irre geführt. Das war nicht richtig. Es tut mir leid. Als Abraham in dieser Situation ist, ist er 100 und Sarah ist 90. Und es ist definitiv, was das Kinderkriegen angeht, das Licht aus. Also lasst es mich so sagen, da geht nichts mehr im Bett. In dieser Situation kommt Gott zu Abraham und offenbart sich mit diesem Namen und mit diesem Satz, den ihr hier lest. Was für ein tröstlicher Satz. Ich bin El Shaddai, geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Ich habe euch auf die Folie geschrieben, was diese hebräischen Worte beinhalten und bedeuten. Das heißt, ich bin der Gott, der in allem genug ist. Der Abraham sprach Hebräisch, dem musste man das nicht erklären, der hat das sofort gewusst. Ich bin der Gott, der in allem genug ist. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Es gibt kein Problem, das größer ist als ich. Ich bin in allem genug. Ich habe Macht. Ich habe Kraft. Ich habe Stärke. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin das Leben, ich bin volle Genüge. Ich bin für dich, auch das steckt in diesem Namen, wie die Mutterbrust für ein kleines Baby. Das drückt dieser Name aus. Wer bei Gott ist, der ist so zufrieden wie ein gestilltes kleines Kind. So ist Gott. Und dann sagt Gott zu Abraham, und ich will das auch zu dir sagen, zweifle nicht an mir, vertraue mir. Du musst mich nicht verstehen. Du musst auch nicht wissen, wie ich das mache. Du musst auch nicht wissen, warum ich dich warten lasse. Ich bin in allem genug, vertraue mir allein. Zweifle nicht. Das ist doch ein krasser Name. Vertrauen, habe ich vorhin gesagt, ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen. Und dann gehen der Abraham und die Sarah nochmal miteinander ins Bett. Oder ins Zelt oder in den Schlafsack, wohin auch immer. Was werden die dabei gedacht haben? Versuchen nochmal miteinander ein Kind zu bekommen, ein alter Mann und eine alte Frau, weit jenseits der Wechseljahre. Verstehst du, was es heißt, sich verletzlich zu zeigen? Es gibt keinen, die Verheirateten unter uns wissen das, es gibt keinen Moment, wo du verletzlicher bist, als wenn du deinem Ehepartner die Wahrheit zu etwas sagen musst oder möchtest. Stimmt's? Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen und sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, du hast gesagt, du bist in allem genug, ich vertraue dir. Ich glaube, dass Gott heute Abend mit dir über deine Hagar reden möchte. Also über die Versuche, wo du dir versuchst, selber zu helfen oder Gott auf die Sprünge zu helfen. Aber Gott sagt dir heute Abend, ich bin dein El Shaddai. Ich bin in allem genug. Ich bin der Gott, der dich wie eine Mutter versorgt. Was auch immer es ist, was deine Hagar ist oder was dir in deinem Leben Sorgen, Not und drängendes Herzeleid macht, Gott ist genug und er sagt, vertraue mir. Ja, es ist wert, dass du dich noch einmal verletzlich zeigst und hilflos. Er sagt, ich lache nicht über dich, ich habe dich lieb, ich vertraue dir. Komm und vertraue mir. Ich versorge dich. Ich bin dein El Shaddai. Vielleicht sagst du ja, okay, Abraham damals, alles schön und gut. Aber du kennst Martin, du kennst meine Hagar nicht. Das ist eine Sache, meine Hagar, da geht Gott nicht drüber weg in meinem Leben. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du dich schämst vor Gott, in diesen Irrwegen, in die du dich hineinverlaufen hast oder in Schuld, in die du dich hineinverlaufen hast. Und du fühlst dich klein und mickrig. Und du sagst, das ist etwas, da geht Gott nicht drüber weg und das steht im Weg. Gott würde mich schon versorgen und mein El Shaddai sein, ja. Aber da müsste das und das vorher passiert sein. Und das in das in Ordnung kommen, das wird Gott nicht akzeptieren. Wir haben ein sehr gutes Gefühl dafür, für Schuld und Sünde. Es stimmt nicht, dass wir nicht wissen, was Schuld ist in unserem Leben. Für die unter uns, die in ihrem Herzen eine Ahnung tragen, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, und die wissen, dass wir auf die Versorgung Gottes keinen Rechtsanspruch haben, für die habe ich noch einen Namen Gottes mit. Das ist Immanuel, der Gott, der mit dir ist. Ich will das kurz erzählen, wie dieser Name in die Welt gekommen ist und wie der offenbart worden ist. Einem der Nachkommen von Abrahams, viele, viele, viele Generationen später, also als dieses Versprechen, ich mache aus dir einen Volk, ich gebe dir einen Sohn, wahr geworden ist. Es ist einer der Könige Israel, etliche nach Saul, es ist Ahas. Und wenn du nachlässt über die Könige von Juda und Israel, das lohnt sich, da findest du immer die Namen, dann wird kurz aufgeschrieben, was die gemacht haben und dann kommt das Votum von Gott, hopp oder top. Und Ahas gehört zu den Schlimmsten. Ein junger König und er reißt innerhalb kürzester Zeit alles ein, was es einzureißen geht und steht in einer schlimmen Weise gegen Gottes Handeln. Und das Volk leidet unter seinem Regieren erbärmlich. Der Ahas ist ein richtig schlimmer Finger. Und als er innen- und außenpolitisch alles ruiniert hat, stehen die Feinde vor der Stadt und Jerusalem wird belagert. Und in dieser aussichtslosen Situation erinnert sich Ahas daran, dass es doch Gott gibt und dass es doch Propheten gibt. Und als er richtig Angst hat, holt er die Propheten und sagt, bitte, gib mir ein Wort, gib mir irgendeine Hoffnung, dass es nicht an mein Leben geht. Und dann bekommt er die folgende Prophetie. Jesaja 7, Vers 14. Gott sagt, ich setze selbst ein Zeichen. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel nennt. Das ist nochmal hineinversetzend, die Situation, in dem Ahas kocht das Wasser im Heck. Der braucht eine Lösung und zwar jetzt und sofort. Dann tritt der Prophet vor ihn und erzählt was von dem Baby. Wird der Ahas sich gedacht haben. Aber verstehst du, was Gott dort sagt? Gott sagt an der Stelle, lieber Ahas, du und ich, wir gucken jetzt mal ganz weit nach vorne. Das ist nicht das Ende. Ich habe Abraham versprochen, ich mache aus dir ein großes Volk und das wird geschehen, egal was du gemacht hast. Ich lasse dich nicht hängen. Sondern es wird ein Immanuel auf diese Welt kommen und dieser Immanuel wird derjenige sein, der mein Volk Israel zusammenbringt mit den Leuten, die Gott lieben aus den Nationen. Hab keine Angst, was auch immer schief geht. Ich bin mit dir. Das ist mein Name. Ich bin mit dir. Ich bin auf deiner Seite. Du gehörst zu meiner Familie. Ich will dir sagen, dass Gott sich persönlich dafür verbirgt, dass er auf deiner Seite ist. Was immer in deinem Leben geschehen ist oder was immer auch in deinem Leben schief läuft, Gott ist auf deiner Seite. Er liebt dich. Er liebt dich mehr als alles andere. Gott ist auf deiner Seite ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche Bedingungen. Er wurde Mensch. Es kommt jetzt bald die Zeit wieder, wo wir das lesen. Die Jungfrau wurde schwanger. Sie brachte den Immanuel zur Welt. Und Gottes persönlicher Aufenthalt unter uns Menschen wird den Namen als den Namen Jesus Christus bekannt machen. Oder eigentlich im Hebräischen Yeshua HaMashiach. Yeshua, das heißt Jahwe rettet, HaMashiach, der Messias seines Volkes Israel. Unser Christus ist nur das griechisch Übersetzte. Er ist Immanuel. Er ist Gott mit dir. Und er ist so sehr mit dir, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass nichts zwischen dir und ihm steht. Welches Zeichen brauchst du noch, um ihm zu vertrauen? Verstehst du, er ist es absolut wert. Er hat es sich alles kosten lassen. Er ist auf deiner Seite und er liebt dich. Du kannst ihm Vertrauen entgegenbringen. Ich will schließen. Das Beste, was in meinem Leben passiert ist, ist, dass Jesus mir geholfen hat, diesem Vater im Himmel zu vertrauen und dass Jesus zurechtgekommen ist mit diesem tiefen Misstrauen, was sich durch alle Bereiche meines Lebens gezogen hat. Und ich darf das erleben, dass El Shaddai, mein Gott, in allem genug ist. Und dass er Immanuel ist, immer für mich. Von Abraham schreibt der Hebräerbrief, das will ich dir vorlesen. Hebräer 11, Vers 11, kann man sich gut merken. In solchem Vertrauen bekam Abraham die Kraft, mit Sarah, seiner unfruchtbaren Frau, einen Nachkommen zu zeugen, obwohl beide schon sehr alt waren. Er hielt Gott, der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. Was für ein Satz über einem Leben. Er hielt Gott, der ihm einen Sohn versprochen hatte, für vertrauenswürdig. Ich wünsche dir das so, dass das über deinem Leben steht. Er hielt Gott, der ihm das und das versprochen hatte, für vertrauenswürdig. Er zeigte sich verletzlich, ist das Risiko eingegangen, auszuprobieren, ob es trägt, was Gott gesagt hat. Ist bereit, das Risiko einzugehen, weil er alles gewinnen wollte. Das Leben in Fülle. Oder wird über deinem Leben stehen, er hielt sich zurück. Und blieb lieber in seinem Rahmen und seinen Möglichkeiten und bei sich selber, weil er wusste, was er von sich selber zu halten hat. Was wird Gott über dein Leben schreiben? Das Abend ist heute eine Einladung dazu und ich will dich ermutigen, dass du das mitnimmst und dass du nachher mit den Mitarbeitern hier, wir haben das nicht abgesprochen, die wird es sicherlich geben, ihr wisst es vermutlich besser als ich, dass du mit denen darüber sprichst, dass du mit ihnen und mit Gott über deine Hagar sprichst und dass du mit Gott ein Bündnis machst und sagst, ich will dir vertrauen und hilf mir. Ich will mich verletzlich zeigen, hilf mir. Ich will, dass es in meinem Leben endlich Schluss ist mit dieser Furcht vor Menschen und vor Ablehnung und vor Umständen und dass ich etwas verliere. Ich möchte, dass damit Schluss ist, sondern dass die Furcht in meinem Leben ist, die als einzige Furcht in dein Leben gehört, das ist Gottes Furcht. Ich will beten. Ich möchte dir Danke sagen von ganzem Herzen, Vater, dass du dich auf so viele Weise und mit deinem Wort und auch an ganz anderen Stellen, dass du dich offenbarst. Herr, wir haben keinen Rechtsanspruch darauf, dass du dich um uns kümmerst und dass du sagst, wer du bist und was du vorhast, das hast du alles von dir ausgetan und ich möchte dir von Herzen Danke sagen dafür. Ich möchte sagen, Herr, bitte vergib, wo wir dich nicht gesucht haben und wo wir geglaubt haben, dass unser bisschen, was wir in unseren Herzen tragen, dass das ausreicht, um durchs Leben zu kommen. Ach Herr, dort wollen wir umkehren. Herr, und wir halten dir hin, wo unser Leben nicht in deinen Spuren ist. Herr, und dort wollen wir den Weg der Buße gehen und der Umkehr. Herr, ich will das beten für jeden unter uns. Wir wissen jeder selber am besten, worum es geht. Herr, dass wir dort Schritte gehen und zu dir kommen und bei dir diese Sache in Ordnung bringen, damit Vertrauen wächst. Und ich will das aussprechen über jedem hier in diesem Raum und über uns als Gemeinschaft. Gott ist vertrauenswürdig. Er ist El Shaddai, in allem genug. Und er ist Immanuel. Gott mit uns. Amen.